Entschuldigung, ich muss etwas schreien, bei uns funktioniert die Technik noch nicht so ganz. Wir kriegen das irgendwann noch drin. Willkommen in Chemnitz, in Chemnitzer Linux-Tagen. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal hier waren. Ich hoffe, wir verbringen hier eine gute Zeit zusammen. Wir hören uns Ähnliches über freie Vorträge, über freie Software an, lernen viel. Und ich begrüße heute als ersten Vortrag Heiko Stübner hier, der uns etwas über Digitalisierung analoger Fotos erzählen wird. Ich freue mich auf den Vortrag. Oh.
Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Guten Morgen. So, ich bin zu hören, oder? Okay, super. Also, wie gesagt, analoge Fotos mit freier Software. Kurz zu mir. Heiko Stübner wurde schon gesagt. Normalerweise halte ich hier immer Vorträge über Linux-Kernel-Themen. Und dieses Jahr dachte ich mir, mache ich mal was anderes, weil ich habe noch so ein zweites Hobby, das ist die Fotografie und die einfach dafür sorgt, dass ich dann auch mal rausgehe. So Licht und Tageslicht und alles. Genau. Und während der Pandemie bin ich dann halt in die Analogfotografie reingerutscht, so ein bisschen. Genau. Analoge Fotografie. Wir sind ja inzwischen davon weit genug entfernt, dass das üblich war, dass man das vielleicht noch mal kurz erklären muss. Was ist analoge Fotografie? Man sieht da schon rechts halt ein Negativ. Es ist also sozusagen, das Bild existiert auf einem Plasteträgermaterial und dieses Trägermaterial ist mit einer Emulsion beschichtet, die sozusagen lichtempfindlich ist. Es gibt dann verschiedene Typen, nämlich Schwarz-Weiß, Farbe und halt die sogenannten Umkehrfilme. Das sind diese Dias, die man dann wieder projizieren kann, wenn man das möchte. Es gibt aber auch lustige, besondere Sachen, zum Beispiel Glasplatten, das kennt der eine oder andere vielleicht noch. Oder auch, was ich bisher noch nicht ausprobiert habe, beschichtete Metallplatten. Und das Ganze sind sozusagen in dieser Emulsion, das sind Silberhalogenide, also Silbersalze. Und was relativ wichtig ist, weil wenn man über Auflösung spricht, Filmkörner sind relativ zufällig in der Emulsion verteilt. Das heißt, man kann zwar das ungefähr sagen, was es für eine Auflösung sein sollte, aber es gibt kein 1:1 Mapping zu Pixeln im Prinzip. Es ist immer sozusagen zufällig. Genau. Bei der Analogfotografie gibt es dann auch verschiedene Formate. Das Kleinste, was wir gerade schon gesehen haben, ist das sogenannte Kleinbild. In den Filmpatronen, die man auch heute noch in den Drogeriemärkten kaufen kann. Digitalfotografen nennen das gern Vollformat, aber es ist eigentlich das kleinste Bild, also das kleinste Format. Und spannender wird es dann zum Beispiel bei Mittelformaten. Das sind dann...
Habe ich dann... Nee, okay.
Nicht? Später. Mittelformate, das sind dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das zu sehen ist, so in dieser Größe halt 6x4,5, 6x6, 6x7 und 6x9 Zentimeter. Das wird dann schon ein bisschen größer. Und dann gibt es noch wahrscheinlich den älteren Bekannten, das Großformat, wo man dann mit so einer Faltenbalkkamera auf dem Stativ irgendwo steht. Und da sind dann so bekannte Formate halt 4x5 Zoll, 8x10 Zoll und es gibt dann auch noch Wahnsinnige, die das auch noch in noch viel größer betreiben. Wo dann so, also es gibt auf YouTube gibt es Videos von einem, der einen Reisebus zum Fotostudio umgebaut hat und dann Metallplatten auf irgendwie in Metergröße da beschichtet und fotografiert. Und genau, was wollte ich hier dazu sagen? Genau. Bei den ganzen Formaten, es ist halt wichtig zu sagen, dass es gibt, also so ein Objektiv produziert einen sogenannten Bildkreis. Die Größe dieses Bildkreises ist abhängig vom gebauten Objektiv. Das heißt, ein kleines Bildobjektiv produziert einen kleineren Kreis, während ein Objektiv für Großformat dann halt einen größeren Bildkreis produziert, um das Negativ auszuleuchten. Aber halt die Brennweite, die man auf dem Objektiv hat, ist immer dieselbe. Das heißt, 80 mm sind immer 80 mm. Im Kleinbild nimmt man einfach quasi nur man hat den Bildkreis und nimmt dann aber einfach nur einen kleineren Ausschnitt daraus. Das heißt, im Kleinbild sind 80 mm dann so eine Porträtbrennweite. Während es aber zum Beispiel im Mittelformat dann eigentlich die Normalbrennweite ist und im Großformat dann schon ein irrer Weitwinkel. Was dabei auch wieder wichtig ist, dass halt, man kann das zwar umrechnen mit diesen sogenannten Crop-Faktoren, indem man sagen kann, dass halt 80 mm im Mittelformat entspricht ungefähr 50 mm im kleinen Bild. Aber halt die Abbildungswirkung ist eine andere, weil halt eben die 80 mm bleibt immer dieses etwas komprimierte, die komprimierte Ansicht. Genau. Ja, mal so zum Zeigen, meine zwei kleinen Schätze. Das linke ist sozusagen eine Pentacon 6, gebaut in Dresden, 1989. Die ein wunderschönes 6x6 negativ produziert. Und genau. Und das andere ist dann der ukrainische Nachbau aus Kiew, eigentlich eine Kiew 60, die dann, da gibt es so eine spannende Geschichte, dass halt die Fotowerke in Kiew sind halt irgendwann in die Insolvenz gegangen nach der Wende. Und eine Firma, Arax, die haben quasi die ganzen Restbestände, die ganzen Teile aufgekauft und haben dann die ganzen Kameras sozusagen zusammengebaut, die noch daraus geworden sind. Das heißt, die Rechte sind Teile aus den 80ern, aber zusammengebaut, vor 2 Jahren. Dann habe ich sie auch als neu gekauft. Genau, das ist dann auch nochmal zur Ansicht Großformat. Da ist man dann mit einem etwas größeren Rucksack unterwegs. Genau. So, die spannende Frage ist natürlich, wie kommt man dazu? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man da in diese Geschichte reinrutschen kann. Ich habe beide durch im Prinzip. Die eine ist natürlich Omas Fotokiste. In allen Familien gibt es oftmals so einen Schuhkarton voll mit negativen Glasplatten und Abzügen aus den 1900 irgendwas Jahren, die da halt so im Schrank verstauben. Das rechte ist übrigens aus meiner Fotokiste. Das junge Mädel in der Mitte ist meine Oma. Das Foto ist also irgendwann aus den 1930er Jahren. Genau. Oftmals sind halt die Abzüge, die es damals gab, sind verblasst oder verloren. Wenn die negativ da sind, hat das auch eigentlich der Detailgrad ist ein anderer. Weil einfach Abzüge aus den 30er, 40ern, das sind oftmals sogenannte Kontaktabzüge. Das heißt, es gibt diese 6x6 cm Briefmarken, weil man einfach den Abzug nicht in einem Vergrößerer, erkläre ich später noch, macht, sondern einfach das Negativ auf das Fotopapier legt, das Ganze belichtet und dann hat man einen Abzug, der genauso groß ist wie das Negativ. Und deswegen sind es oftmals diese 6x6 cm Briefmarken, die in diesen alten Fotokisten befinden. Und halt, wie man da drüben sieht, so ein 6x6 Negativ enthält eigentlich so viel mehr Details, die man halt dann nur sieht, wenn man es auch wirklich digitalisiert. Genau. Abzüge, wenn man sie noch in der Fotokiste hat, haben natürlich auch das Problem, gerade so die aus den 60er, 70ern, 80ern, dass sie dann oftmals auch verblassen oder einfach schlecht ausbelichtet sind, weil zum Beispiel Fotoabzüge auch schon in den, glaube ich, 80er und definitiv in den 90ern wurden auch schon digital gemacht. Also da stand dann keiner mehr im Labor und hat einen Abzug am Vergrößerer gemacht, sondern die wurden auch damals schon gescannt und wieder ausbelichtet. Das heißt, die Auflösung ist im Allgemeinen gruselig. Und natürlich möchte man Sachen digitalisieren, weil es heutzutage der Workflow für eigentlich alles meist digital ist. Zum Beispiel habe ich eins meiner Pandemieprojekte, habe ich die Dresdner Dorfkerne, Dresden hat eine ganze Menge Dorfkerne umwachsen, die noch existieren, die habe ich halt mit der Großformatkamera besucht und daraus ein Buch gemacht mit halt Fotos. Und einfach um so ein Buch zu gestalten, ist der Workflow eben auch schon digital, das heißt, man braucht den ganzen Kram, auch wenn man es analog gemacht hat, braucht man es digital. Genau, digitalisieren kann man durch Dienstleister machen. Das hat natürlich immer, es wird teuer, wenn man es gut machen will und es wird, wenn es günstig ist, wird es sehr schlecht. Es gibt ja im Drogeriemarkt immer diese Foto-CDs. die meistens, also das ist dann alles Auflösung, das ist dann eigentlich nicht wirklich verwendbar und sieht furchtbar aus. Und wenn man es halt im Fotolabor machen lässt, dann kommt man da schon in Preisregionen, dass es keinen echten Spaß mehr macht. Genau. Die andere Variante ist halt auch noch einfach selber machen. Es gibt ja so gerade so ein bisschen so eine Renaissance der Analogfotografie, weil eben digitale Kameras potenziell Millionen Bilder erzeugen können. Nach dem Motto, Knips, 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 eins wird schon gut werden. Auf Film hat man halt diesen Druck, dass das Bild gut werden sollte, weil man halt nur eine begrenzte Anzahl hat. Man macht sich also vorher mehr Gedanken darüber. Und es ist aktuell hip. Hashtag Film is not dead. Mein Weg war im Prinzip wieder ein bisschen mit einem Umweg. Ich habe mit einer digitalen Spiegelreflexkamera angefangen, habe mir dann eher so ein paar alte Objektive gesucht. Man kann ja auch alte Objektive an modernen Kameras verwenden. Und an einem dieser Objektive, das ich unbedingt haben wollte, hing dann halt diese Pentacon 6 dran. Und dann stand sie halt rum und dann dachte ich mir, okay, probiere ich das halt mal. Und ich finde es einfach für mich persönlich spannend, einfach zu sagen, ich muss mich darauf verlassen, dass ich das jetzt kann, dass ich das jetzt richtig mache und sehe nicht direkt, was es wird, sondern erst im Nachgang hat es funktioniert. Genau. Genau, das sind hier die Objektivfamilie, die ich da zusammengekauft habe. Meine kleine Familie Zeiss. Das ist auch die Generation die kommt aus Jena, wurde zu tiefsten DDR-Zeiten in den 70ern gebaut. Und das ist die Kamera- und Objektivproduktion in der DDR. Die hatte halt so eine Kurve. Die hatten halt wirklich in den 70er, 80ern hatten sie so ein richtiges Hoch, da waren sie richtig gut. Danach setzte die ganzen Knappheiten ein. Und diese Familie kommt halt genau aus dieser Hochzeit. Und wenn man so Reviews im Internet liest, dann sind die auch immer noch als richtig gut bewertet. Das ist Carl Zeiss Jena. Also es gab ja zu Eiserner Vorhang-Zeiten gab es ja zwei Zeisses. Die in Jena, das ist die DDR-Variante, und die in wo sitzen da? Oberkochen, genau. Die sozusagen ähnliche Aufbauten hatten, aber halt dann als ja, die nicht in Jena waren.
Ja, noch etwas früher gab es nur eine Carl Zeiss-Firma,
die dann halt aufgeteilt. Genau, wie gerade erwähnt wurde, früher gab es eine Carl Zeiss-Firma, die da halt dann nach dem Krieg sozusagen aufgeteilt wurde. Genau, und das ist halt die Ostvariante. Man sieht auch, das ist kombiniert, das sind sowohl Mittelformatobjektive, die gerade hier auf einem Canon EF-Adapter sitzen, auch das große hier, und halt auch eben auch Kleinbildobjektive auf einem EF-Adapter für Canon EOS-Kameras. Und genau. Spannend ist dann auch das ganz alte Altglas. Das ist mein Petzval-Objektiv aus den 1800 irgendwas, so kurz vor 1900, irgendwo in Paris gebaut, an einem Adapter für Großformat. Und früher hieß es Bildfehler, weil einfach sie konnten es nicht besser. Man sieht im Bild rechts, dass halt das Bild im Prinzip nur in der Mitte scharf ist, und halt, weil es halt damals noch keine Korrektur gab. Und heute ist es Charakter. Weil eben der Objektivbau bis 1800 reicht und es war halt damals noch nicht so auskorrigiert. Es sind halt wirklich nur zwei Linsen drin, eine vorne, eine hinten. Genau. Die spannende Frage ist dann immer, ist das alles nur Liebhaberei? Oder hat das noch irgendeine Relevanz? Es gibt ja heutzutage oftmals in allen diesen ganzen Social-Media-Posts, wo dann Leute extra noch einen Kornfilter hinzufügen. Weil es eben, weil halt so ein digitales Bild irre glatt ist und dann baut man sich da einen Kornfilter oben drauf, damit es irgendwie ein bisschen lebendig wirkt. Und eben im Analogen gibt es halt extra noch einen für die Bildwirkung. Da kommt das Film kommt automatisch mit. Und natürlich, das digitale Fotografie endet wirklich fast beim kleinen Bild. Wenn man eine Bildwirkung Mittelformat oder größer haben möchte, hat man da entweder Investitionen von einem kleinen Wagen, weil zum Beispiel im Mittelformat gibt es halt von Hasselblad, das ist so dieser Marktführer dafür, einfach nur einen digitalen Rückteil, der einfach quasi Mittelformat aufnehmen kann für 7.000 Euro. Dann zahlt man nochmal 7.000 Euro für die Kamera selber und dann muss man noch Objektive kaufen. Und das ist dann auch kein echtes Mittelformat, weil das sind dann halt nicht mal 6x4,5, sondern halt wirklich nur 44x33 mm. Das ist also nur minimal größer als Kleinbild. Und genau. Und einfach das Spielpotenzial ist einfach ein größeres, weil Film ist ja einfach nur ein 1,6 Meter langer Sensor. Man kann also auch andere Dinge machen. Man ist nicht beschränkt auf diese Kleinbildgröße, sondern wenn man halt den Kleinbildfilm in eine Mittelformatkamera packt, dann hat man plötzlich ein Panorama. Genauso Mittelformatfilm in einer Großformatkamera gibt auch ein Panorama. Was dann halt zum Beispiel so aussieht. Um das mal ein bisschen zu illustrieren. Und natürlich, das ist war mein Highlight letztes Jahr, im Kino macht es ein bisschen einen Unterschied. Weil einfach digitales Kino heutzutage sind halt wirklich nur 4K. Das ist, als würde man zu Hause auf dem Fernseher sitzen, nur die Leinwand ist größer. Ja. Steht da, ja. Komm ich gleich zu. Die Frage war, was für eine Auflösung hat das IMAX-Format? Ja, das ist kein Problem. Kriegen wir hin. Genau, also digitales Kino ist 4K heutzutage. Ich habe am Montag Dune 2 in Prag im IMAX gesehen. Man sah die Schriftartefakte vom Anti-Aliasing, weil das eben auch digitales IMAX und halt nur 4K waren. Selbst normal im Kinofilm, also das ist, hier ist er. Das ist im Prinzip Kleinbildfilm auf die Seite gedreht. Dem werden schon 6K nachgesagt. Und die nächstgrößere Variante ist dann halt der 70 mm Film. Das ist im Prinzip äquivalent zum Mittelformat in der Fotografie, nur auf die Seite gedreht. Da ist die Auflösung schon angeblich 12K. Und dann IMAX sind halt drei 70 mm Frames nebeneinander und auf die Seite gedreht. Dem wird dann 18K Auflösung nachgesagt. Deswegen war ja auch letztes Jahr in Oppenheimer dieses Happening, weil die Nolan-Filme sind im Prinzip die einzigen, die wirklich IMAX auf Film großflächig verwenden. Das sieht dann übrigens so aus, meine kleine Trophäe. Und, da habe ich es auch nochmal. Und deswegen war, es gab halt für Oppenheimer gab es halt 30 Kinos auf der Welt, die das halt auf IMAX-Filmen dargestellt haben, auf echtem Film. Und es gab eins in Kontinentaleuropa, in Prag, die halt noch so einen Filmprojektor haben und das sozusagen in echten IMAX-Filmen darstellen können. Ich war da auch dreimal da. Es ist ja nicht so weit. Und der nächste Nolan-Film ist ein bisschen hin. Genau. Das heißt, im Kino macht das wirklich noch Sinn, weil einfach auf so einer riesigen IMAX-Leinwand, man sieht es einfach. Und 4K im Kino, es ist, ich frage mich dann immer, ich kann mir das auch zu Hause angucken. Kino soll ja eigentlich ein bisschen was Besseres werden, sein. Die Frage war, ob man es irgendwo herleiten kann. Ich habe es auch nur aus Internetforen. Es ist irgendwie so die einhellige Meinung, dass es ungefähr 18K sein sollen. Ja, nein, sozusagen, es gibt kein echtes Mapping, wie gesagt. Es ist immer so eine gute Frage. Also sozusagen, es ist so diese Übereinkunft, dass es ungefähr diese Auflösung sein soll.
Immer noch so die Chemie und die physikalische Aufnahme mit den Körnern ist einfach Da kann ich noch so viele Pixel draufschmeißen, aber dann sehe ich halt nur dann große Kuchen von Silber.
So, genau. Das kann ich jetzt leider nicht alles wiedergeben. Genau. So, wie kommt man jetzt zum Bild? Also die Kamera hat das Negativ da drin und löst aus. Das ist dann wie im Digitalen auch. Dadurch entsteht auf dem Film ein latentes Bild. Das heißt, die Silberhalogenide reagieren mit den Lichtphotonen und zu metallischem Silber. Das heißt, das Foto ist sozusagen nicht zu sehen, deswegen latent. Es ist da, aber es ist nicht zu sehen. Dann packt man das Ganze in diverse Chemie, um dann sozusagen, die dafür sorgt, dass sich mehr Silber anlagert und diese quasi Kristalle dann größer werden und sichtbar werden. Der Fixierer schmeißt dann die ganzen restlichen verbliebenen Halogenide weg, sodass sich sozusagen keine weitere Reaktion mit Licht entsteht. Und das Ganze kann man auch zu Hause in der Küche machen. Gerade Schwarz-Weiß ist da irre verzeihend. Da kann man wunderbar einfach nur ganz entspannt das entwickeln. Farbe, habe ich festgestellt, macht zu Hause keinen Spaß. Das ist zu hastig. Da gibt es auch Kits für, aber da in 3,5 Minuten und alle 30 Sekunden die Entwicklungsdose schütteln, das ist die schwarze da, wird etwas hastig. Auch weil die Chemie für Farbe halt wirklich 37 Grad haben will. Und halt Schwarz-Weiß geht einfach bei 20 Grad Zimmertemperatur, das ist also so, macht das alles kein Problem. Genau, das ist mir relativ wichtig, falls das jemand zu Hause probiert. Photochemikalien gehören nicht in den Ausguss. Es gibt im Internet, in Foren gibt es immer andere Meinungen, aber ich sage immer, es gehört nicht in den Ausguss, es ist alles Chemie. Und die Wertstoffhöfe nehmen das an. In Dresden zum Beispiel 25 Liter in 6 Monaten gratis. Das heißt, man muss es nicht in den man entstehen keine Kosten für die Entsorgung, man muss nur einmal hingehen. Und gerade das Silber im Fixierer, was im Fixierer stehen bleibt, ist halt irre schlecht für die Bakterien in den Kläranlagen. Das Ganze gibt es auch Abfallverzeichnisverordnungsnummern, die das halt genau einordnen, was es ist. Fotoentwickler auf Wasserbasis und Fixierer und etc. Das heißt, nicht wegkippen. Genau. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben jetzt ein Negativ. Man kann natürlich im analogen Prozess weiterarbeiten. Das ist irre spannend. Man sieht rechts, das ist mein Aufbau zu Weihnachten. So richtig schön mit Alufolie am Fenster und dem Vergrößerer auf dem Küchentisch. Das ist nicht sehr familienfriedenkompatibel. Gerade weil der Auf- und Abbau, man möchte es eigentlich stehen lassen und nicht immer wieder aufbauen. Der analoge Prozess ist im Prinzip genauso. Man belichtet das Fotopapier und schmeißt das wieder in den Entwickler, Fixierer und ist fertig. Das dauert natürlich alles länger. Man kann natürlich auch es gibt dann halt andere Prozesse, wie zum Beispiel Cyanotypie. Das kennt man vielleicht aus den so mit irgendwie Blättern, die man in die Sonne legt. Das wird dann so schöne blaue Sachen. Mit einem entsprechend großen Negativ kann man das auch mit einem Negativ machen. Genau. Oder man macht eben digital weiter. Digital ist an der Stelle dann wirklich einfacher, weil man muss es einfach scannen, im Schwarz-Weiß-Fall invertieren, weil es ja ein Negativ ist, und nachbearbeiten und dann eben weiterverwenden. Im Web, wie auch immer. Also man will es ja, die meiste Zeit will man es wahrscheinlich irgendwo ins Internet posten. Genau. Genau. Erster Schritt, scannen. Es gibt bei Lidl und anderen Supermärkten gibt es oftmals solche günstigen Filmscanner, die eine wahnsinnig schlechte Auflösung haben und dann halt auch dieses One-Trick-Pony sind. Man kann auch für einen Filmscanner ganz viel Geld ausgeben, der dann auch sozusagen Kratzer und alles entfernen kann mit irgendwelchen Infrarot-Objektiven und dann auch nichts anderes kann. Das ist auch eher ungünstig. Es gibt zur Not auch Smartphone-Apps, also man legt das Negativ wirklich einfach nur auf eine Lampe, fotografiert das ab und dann macht die Software das. Für eine Forschung ganz okay, aber naja, genau. Die nächst teurere Variante, die dann aber auch ein Gerät verwendet, das weit anderweitig nutzbar ist, ist halt einfach mit einem Flachbettscanner. Da ist wichtig, dass es einen sogenannten Durchlichtaufsatz haben muss. Das heißt, der Scanner, wo ist mein... Hallo? Nee, okay. Der Scanner hat halt in der Mitte so eine Lampe, um sozusagen von oben Also das Negativ wird nicht von unten, wo der Scanschnitten läuft, belichtet, sondern von oben durchbelichtet, weil es ja eben durchsichtig ist. Man braucht einen speziellen Negativhalter und die Scansoftware dafür.
Genau.
Also sozusagen, das geht nicht mit jedem Flachbildscanner, aber viele der etwas hochpreisigeren Modelle haben halt so einen Durchlichtaufsatz dafür. Aber halt, es hängt dann immer an der Auflösung des Scanners, wie viel man dafür sieht. Man kann halt manchmal aus einem Kleinbildnegativ dann doch ein bisschen mehr rausholen, als der Scanner hergeben würde. Es gibt auch die Profi-Variante. Wenn man ganz viel Platz und ganz viel Geld hat. Ist hier so ein Pseudo-Trommelscanner. Genau. Drogeriescannen, wie gesagt, ist irre schlecht. Es macht keinen Spaß, damit zu arbeiten. Es in Fotolabors, also es gibt zum Glück noch echte Fotolabors. In Dresden haben wir mehrere, sogar zum Glück. Und die bieten aber dann diesen Trommelscan in so einem großen Gerät an für 20 bis 30 Euro pro Bild. Das wird dann zwar richtig gut, aber halt ab dem zweiten Bild wird es dann auch eher unangenehm im Portemonnaie. Oder eben, das ist heutzutage relativ auch verbreitet, man macht es selber zu Hause mit einer Digitalkamera, die man vielleicht schon hat. Ich zum Beispiel verwende zu Hause eine EOS 90D, um halt mit, die hat einen 32-Megapixel-Sensor, das ist dann schon, das produziert ganz okay Ergebnisse. Und sie haben halt, Digitalkameras haben heutzutage meistens eine relativ hohe Auflösung. Man sollte idealerweise kein Zoom-Objektiv verwenden, sondern eine Festbrennweite, weil einfach die Abbildungsleistung besser ist. Und man braucht dann halt einen Aufbau, um das sozusagen, festzuhalten. Man braucht dann auch also entweder ein Makroobjektiv oder sogenannte Makroringe, weil man eine geringere Fokusdistanz hat. Und das Ganze ermöglicht Aufnahmen im RAW-Format, was dann halt einfach so eine, habe ich festgestellt, wirklich eine Detailtiefe hat, die wirklich schon beeindruckend ist, wo man auch wirklich aus dem Bild, selbst wenn man es komplett verhauen hat, dann noch Sachen rausholen kann, dass es halt also relativ schön wird. Dabei gibt es auch keinen festen Aufbau, sondern es gibt wirklich Dutzende verschiedene Varianten, wie sich da jeder irgendwas zusammengebaut hat. Die einen auf so einem, nimmt so ein, Copy-Stand, wo jetzt mein Vergrößerer dranhängt, um da die Kamera aufzuhängen und das Negativ von unten zu belichten. Ich habe mir was aus Thingiverse besorgt, und da beziehungsweise aus zwei Projekten. Genau, 90D hatte ich gesagt. Das Ganze dann mit ein bisschen 3D-Druck und zwei Aluminiumröhren aus dem Baumarkt. Als Lichtquelle gibt es halt heutzutage ganz viele LED-Panels, die halt auch einen wunderschön hohen CRI-Wert haben. Man sagt immer, CRI ist die Farbtreue des Lichtes. Man sagt, es sollte mindestens 95 haben, also der Wert 95. Höher ist besser. Und am besten einstellbare Farbtemperaturen. Genau. Das ist sozusagen das eine Projekt, was ich verwendet habe. Man sieht also das LED-Panel, dann gibt es in der Mitte so einen Negativhalter und auf der anderen Seite sitzt die Kamera. Und man kann halt auf den Schienen, kann man das halt je nach Format hin und her schieben, um halt den Sensor der Kamera so weit auszunutzen, dass man halt die Auflösung komplett nutzen kann. Ja, also die Frage war, ob so eine LED ausreichend hell ist. Ja, ist sie. Also, ja, es gibt auch die Variante mit einem Blitzlicht, aber sozusagen, also ich habe festgestellt, die LED reicht. Man kann ja, dadurch, dass es alles statisch ist, kann man die Belichtungszeit ja auch einstellen, wie man das möchte. Ich bin ja meistens mit einer 60. Sekunde für meine LED unterwegs. Genau, das ist das zweite Projekt, was ich verwendet habe. Also ich habe so ein Amalgam aus beiden gemacht. Und man sieht halt sehr schön auf dem Bild hier, da ist mein Pointer, die verschiedenen wechselbaren Halter für die ganzen verschiedenen Negativformate. Vom Kleinbild in Blau über Mittelformat bis zum grünen Großformat. Es ist natürlich, Großformat zu scannen damit ist halt, man verliert Auflösung. Das Großformat selber hat halt, um es mal zu zeigen, Großformat. Das ist hier so eins in 4x5. das hat halt, da ist halt eine Auflösung drin, die geht da verloren. Aber um es irgendwo im Internet zu posten, reicht's. Wenn man natürlich, ich habe, ja, da ist eine Frage. Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Also die Frage ist, war, kann man, ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden, die Frage war, kann man das mit dem Vergrößerer hinprojizieren und dann diese Projektionsfläche fotografieren? Man muss nur auf die Achse achten, aber da geht halt dann, also ich denke schon, dass da irre Auflösung verloren geht, weil du ja sozusagen das einmal irgendwo hin projizierst und dann diese Projektionsfläche abfotografierst. Beim Vergrößerer selber liegt ja unten auf diesem Tisch sozusagen das Fotopapier, was auch direkt belichtet wird. Genauso wie hier bei diesem Abfotografieren, dass halt man nur diesen einen optischen Vorgang hat, dass halt das Bild vom Negativ wird halt direkt auf den Sensor der Kamera projiziert. Das heißt, an der Stelle nutzt man halt den Sensor komplett aus und hat keine weiteren Verluste dabei. Wenn du es irgendwo hin projizierst und dann das abfotografierst, gehen halt Informationen verloren. Ja.
Wenn man das sogar hin projiziert und abfotografieren möchte, können die Kamera und Projektor nicht auf der gleichen optischen Achse liegen. Man projiziert irgendwie schräg drauf und ist verzerrt und man muss wieder abfotografieren, ist auch wieder schräg. Und hier ist es alles schön 1:1 und ist geometrisch nicht verzerrt. So gut wie es halt geht. Jeder Screen wie das Papier macht wieder Streuung und Sachen.
Der Einwurf war, dass es die optische Achse nicht stimmt und dass es eben Streuung gibt. Ja.
Ich möchte eine persönliche Erfahrung ergänzen. Für mich ist ein 2-Megapixel-Bild im A4-Format wirklich ausgezeichnete Qualität. Ja, das ist mein Ziel. Ein 2-Megapixel-Bild ist jetzt 2K-Format, also altes Kino sagen. Und das kostet ungefähr 1 Megabyte. Das ist das Ziel, das muss man im Kopf behalten, wenn man irgendwie dort anfängt. Wo will ich hin? Ich kann von jedem Pixel, von jedem Foto Mega, Gigabytes erzeugen. Ja, dadurch. Ja, eine Seite A4, 2 Megapixel, wirklich jedes Pixel einzeln perfekte Qualität und gut ist. Meine persönliche Erfahrung.
Das jetzt zusammenzufassen, es war eine persönliche Erfahrung, dass 2 Megapixel auf A4 ausreichend,
ja,
ausreichend wären.
Ja.
Aber halt, das kann man sozusagen als finales Format dann vielleicht. Es ist aber sozusagen, wenn das Scannen ein Zwischenschritt ist, dann möchte man diese Reduktion erst am Ende haben.
Ja, etwas mehr, aber zig Megabyte sind erfahrungsgemäß
unnötig. Das da. So, okay. Ich mache trotzdem mal weiter, ehe uns hier die Zeit ausgeht. Genau. Der nächste Schritt, nachdem wir das gescannt haben, wäre das Invertieren. Das heißt, aus dem Negativ braucht man ein Positiv. Im Schwarz-Weiß reicht es oftmals sogar, wirklich die Invertieren-Funktion von einem Bildbearbeitungsprogramm zu verwenden. Aber im Allgemeinen hat diese Filmbasis noch eine eigene Färbung. Zum Beispiel, also Farbe dann sowieso ganz anders, da ist ja immer dieser orangene Grundton, aber halt auch so ein Schwarz-Weiß-Film hat oftmals eine graue oder manchmal auch violette Grundtönung. Es braucht also noch eine Farbkorrektur dafür. Das Ganze gibt es kommerziell. Zum Beispiel für Adobe Lightroom gibt es halt Negative Lab Pro, der das halt relativ automatisch macht, wo man einfach sagt, das ist jetzt Filmtyp X und dann tut der irgendwelche Magie. Aber halt, wer will proprietäre Software? Und genau.
Und wer kann das unter Linux?
Das auch noch. Wer kann das unter Linux? Genau. Die andere Variante ist halt freie Software. Und es gibt ja zwei große Bildbearbeitungs-Suiten, RAW Therapy und Darktable. die halt beide inzwischen ein Modul haben, um Negative zu bearbeiten. Beides. Also die Frage war, ob es für Schwarz-Weiß oder Farbe ist. Und es ist für beides. Die können beides. Genau. Ich bin auf der Darktable-Seite der verortet. Und Darktable ist halt, es macht eine nicht zerstörende Bildbearbeitung. Das heißt, diese Bearbeitungsschritte werden quasi separat gelockt und dann einfach immer auf das Bild draufgebaut, um es darzustellen. Aber das RAW-Bild selber wird halt nicht verändert. Das Modul heißt in dem Fall Negadoctor. Das ist, ich weiß, ich finde die Namenswahl zweifelhaft. Im ersten Schritt pickt man halt die Farbe der Filmmaske. Das ist zum Beispiel dieser orangene Ton. Dann korrigiert man die Belichtung, korrigiert die Farbe, richtet das Bild aus und macht dann noch, was auch immer man dann mit dem Bild machen möchte. Und da das Ganze sonst etwas langweilig wäre, dachte ich mir, machen wir das mal am lebenden Objekt, am fotografierten Objekt. Fangen wir mit Schwarz-Weiß an. Wir haben also hier mein wunderschönes Großformat-Negativ von der alten Elisabeth in Freiberg. Brauchen dann, wo ist er? Genau, dann fängt er nämlich an hier, Filmic RGB, das verliert Informationen. Genau, besser. Mega Doktor, wir wollen... Genau, wir haben, man sieht hier, die Welt, man kann man auswählen, die Module für Schwarz-Weiß und Farbe. Natürlich Schwarz-Weiß. Dann hat er jetzt schon was gemacht, aber das ist an der Stelle noch verkehrt, weil wir brauchen jetzt erstmal die Farbe des Filmmaterials. Na. Man wählt also quasi den Bereich aus des Negativs, der das Filmmaterial selber ist, dann rechnet der da so wunderbar die raus. Genau, dann halt D-Max ist sozusagen der Dynamikbereich des Films. Das ist jetzt ein Formapan aus Tschechien, der ist irgendwie ein bisschen geringer. Hat eine geringere. Na, das ist zu viel. Kann auch was. Genau. Korrekturen brauchen wir nicht. Und dann. Genau, und dann hat man halt erstmal schon so ein grobes Negativ. Würde natürlich noch an der Stelle dann Monochrom auswählen. Und hat dann so ungefähr, kann dann halt mit dem Bild weiterarbeiten, wie man es halt dann noch darstellen möchte. Mehr Kontrast zum Beispiel. Oder halt, genau. Genau. Und dann würde man das halt noch aus. Habe ich jetzt. Na, komm mit. Ausrichten. Weil ich ja nicht ganz gerade war beim Abfotografieren. Und dann das Ganze zuschneiden. Hat auch schon 4x5 ausgewählt. Und man hat ein Negativ. Ein Bild vom Negativ. Genau. Und dann spannender wird es dann mit Farbe, weil da ein paar mehr Schritte dabei sind. Nämlich, man wählt wieder das
Na, komm. Na, das hat ihn aber ja. Nicht getroffen. Dann wählt wieder die Maske des Filmmaterials aus.
Man sieht also schon, es ist so ungefähr schon in der Richtung. Und dann im nächsten Schritt brauchen wir die Farbkorrektur, weil es gibt im Farbnegativfilm ist es halt, gibt es immer Farbverschiebungen, die man halt je nach Filmtyp auskorrigieren muss. Das ist für jeden Film ein bisschen anders. Im analogen Prozess hat man dafür dann so Cyan, Magenta und Gelb Regler am Vergrößerer, um das sozusagen zu korrigieren. Ich habe einmal in Dresden im Rosenwerk, das ist so ein Verein für Do-it-yourself-Sachen, ein Farbnegativ gemacht. Das hat einen halben Sonntag gedauert. Für ein Negativ, bis das ordentlich aussah.
Man wählt also quasi hier die Farbverschiebung in den Schatten. Das Bild ist zum Glück gut dafür geeignet, dass es Schatten und Licht hat. Und dann in der hellen Fläche. Dann machen wir das Ganze noch ein bisschen heller. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Das. Genau.
Und schon haben wir das Schloss in, oh Gott, wo ist das, am Fuß vom Riesengebirge. Eine Frage? Genau, das ist für den Film. Also mit der Belichtung muss man ein bisschen aufpassen. Also die Frage war, wenn man die Werte einmal hat, dann kann man die vermutlich übertragen. Sozusagen die Werte sind halt, wie gesagt, spezifisch für den Filmtyp. Und im Zweifelsfall muss man mit der Belichtung aufpassen. Also wenn man halt ein Bild komplett unterbelichtet hat, dann sieht es anders aus. Weil dann kann man wenn man mit den Reglern spielt, kann man halt auch in einem unterbelichteten Negativ noch ganz viele Sachen rausholen. Aber halt, man kann es im Allgemeinen übertragen. Also so mache ich das auch. Ich habe Presets für die Filme, die ich so verwende. Und im Allgemeinen kann ich die einfach da einmal rauf übertragen, einfach raufkopieren in den Stapel und dann halt mit der normalen Bearbeitung enden. Genau. Ach, das war's schon, genau. Genau. Fragen? Da ist eine Frage. Und das Mikro. Ah.
Test, Test, gut. Wie lange brauchst du denn etwa so für ein Foto? Also ich meine, wenn man so eine Kiste mit, weiß ich nicht, 20, 30 oder 100 Fotos hat, wird schon eine Weile ins Land gehen, oder?
Naja, also wenn ich jetzt wirklich, also das Digitalisieren der alten Fotos, damit bin ich durch. Das hat ein bisschen gedauert. Das waren so die alten Familienfotos, das hat schon gedauert. Aber wenn ich jetzt wirklich so einen neuen Film habe, den ich sozusagen verschossen habe, der entwickelt wurde, das Scannen sind 10 Minuten, dann ist halt... Es sind ja alle Werte sind ja einmal da für den Filmtyp. Das heißt, es ist dann in einer halben Stunde bin ich da durch.
Okay, cool.
Genau. Also halt mit dem Groben. Dann kann man dann nochmal ewig investieren, um das Fein zu tunen, wie man halt es mit allen normalen Bildern auch machen kann. Da ist noch eine Anmerkung.
Vielleicht ein paar Fragen, und zwar zuerst, wenn so ein Buch gedruckt wird, Dorfkerne in Dresden, was sagen da die Hersteller, DPIs per Bild, gibt es da Vorgaben?
Das Buch, das ist jetzt sozusagen kein Buch, was ich bei einem riesigen Dienstleister gedruckt habe, sondern es war einfach Orvo, ein Fotobuch.
Aha.
Also die halt dann, die haben da ab und zu solche wunderbaren Angebote, dass sie irgendwie für 15 Euro dieses Buch drucken, mit 100 Seiten. Also sozusagen, das war jetzt kein, ich will jetzt ein Buch publizieren, sondern eher ein, ich will mal ein bisschen spielen mit so.
Danke dafür. Zweite Frage, die mich bewegt, wie ist das, wenn man später nochmal vor so ein gleiches Negativ kommt mit einem Jahr Erfahrung? Was sind da so die Dinge, die man gelernt hat in der Zwischenzeit?
Dass man eigentlich alles falsch gemacht hat oder dass man... deswegen ist es auch wichtig, in irgendeinem Forum habe ich mal gelesen, dass irgendwer seine ganzen Negative hat digitalisieren lassen und die dann weggeschmissen hat. Negative nicht wegschmeißen, die sind wertvoll. Da sind Informationen drin, die wir wahrscheinlich heutzutage gar nicht mal wirklich alle irgendwie aufnehmen können. Das heißt, es hat ja einen Grund, warum die ganzen Filmhersteller ihre Filme in Salzminen einlagern, um sie dann mit 1080p oder dann 4K nochmal scannen zu können. Eben weil halt die Technologie besser wird. Und halt das Material ist halt analog, das ist in diesem Format da. Wenn man halt dann, wenn man es einmal digitalisiert hat und die Quelle nicht mehr da ist, dann ist man halt aufgeschmissen und muss dann irgendwie es alles faken mit irgendwelchen Algorithmen und was auch immer. Aber Auflösung kann man nur durch Auflösung ersetzen, nicht durch KI. Da ist noch eine Frage.
Gibt es weitere Fragen?
Ich kann sie auch wiederholen, ja. Also... Also die Frage war, wenn man mit analoger Fotografie anfangen möchte, wie fängt man da an? Was ist die? Die Kamera ist wahrscheinlich die, die es bei eBay gibt. Also weil einfach analoge Kamera. Es gibt zwar inzwischen Projekte, die analoge Kameras wieder. Also ich glaube, Pentax will eine neue bauen. Aber das sind dann alles. Das ist alles noch in der Zukunft. Und deswegen, das wird dann auch teuer. Und analoge Kameras gibt es bei eBay im Allgemeinen doch noch immer noch ein paar. Wenn man zum Anfangen ist halt wahrscheinlich immer gut, wenn man schon eine digitale Kamera hat, mit dem System weiterzumachen, weil zum Beispiel, ich bin halt im Canon-Lager, ich kann halt meine ganzen EF-Objektive kann ich auch an meiner digitalen, meiner analogen EF verwenden. Und in dem Fall, bei mir ist es zum Beispiel eine EOS 30V geworden, gebaut 2003, die letzte analoge Kamera, die Canon auf den Markt gebracht hat. Die hat dann sogar so Spirenzchen wie ein Augenautofokus. Das heißt, die Kamera verfolgt, wo mein Auge hinguckt und wählt den entsprechenden Autofokuspunkt aus. Das ist wild. Das gab es seitdem erst, glaube ich, letztes Jahr wieder. Und ansonsten Filme würde ich persönlich einfach mit einem Foma-Pan anfangen. Also nicht nur, weil ich Foma einfach unterstützen möchte, weil die sitzen da in Hradec-Kralove, das ist da relativ spannend, sondern eben auch, weil die im Allgemeinen die günstigsten sind. Um zu spielen und zu experimentieren, ist es halt einfacher, einen 4 bis 5 Euro Film zu verbrauchen, statt einen 10 bis irgendwas Euro Film. Ansonsten natürlich auch Kodak Gold, den gibt es noch im DM, manchmal.
Dias gescannt oder weiterverarbeitet?
Also die Frage war, ob ich auch Dias gescannt oder weiterverarbeitet habe. Ja, habe ich, aber ich mache jetzt nicht so viele Dias. Das war eher so ein... Also da kommt es ja schon in der richtigen Farbe raus. Da muss man dann nicht so viel dran tun. Und Dias haben halt den Nachteil, dass sie sehr in der Belichtung sehr eng sind. Also man muss die Belichtung halt hinbekommen bei Dias. Bei Negativen kann man halt wirklich aus dem, überbelichtet manchmal nicht, aber unterbelichtet, da kann man noch ganz viel Zeug rausholen, wenn man sich ein bisschen mehr hinsetzt.
Okay, hat noch jemand eine Frage? Dann würde ich auch aufgrund der Zeit mich nochmal herzlich bedanken bei Heiko für den spannenden Vortrag. Vielen Dank.